Und gerade Jim Sean ist eine Figur, die im modernen Israel viel Einfluss gehabt hat, durchaus einer der zionistischen Helden, also die Heldenfiguren, die die zionistische Bewegung in der Bibel gefunden hat. Und von daher haben wir eben heute auch einige literarische Zeugnisse von, ja, eigentlich alle von Leuten, die nicht im engeren Sinne religiös waren, aber die Shimshon sehr aktuell fanden. Der erste Text sind einige kleine Auszüge aus dem großen Roman über Shimshon von Wladimir Zew-Jabotinsky, der im Grunde genommen als der Begründer des sogenannten revisionistischen Zionismus gilt, ein starker Kritiker von Herzl und gerade auch von Chaim Weizmann, zu sagen, alle diese diplomatischen Rücksichten, mit denen man versucht, mit den Engländern, nachher auch mit den Amerikanern zum Ziel zu kommen, ist letztlich nicht richtig, sondern man muss einfach die Dinge tun und dafür sorgen, dass möglichst viele Juden nach Palästina einwandern. Er hat auch sehr stark die jüdische Selbstverteidigung in den Vordergrund gestellt, während des Ersten Weltkriegs durchsetzen können, dass es eine eigene jüdische Kompanie im Rahmen der britischen Armee gab. Selber auch bei den ersten Unruhen 1920 gekämpft, wofür er auch verhaftet worden ist und eine Weile im Gefängnis gesessen hat. Und von seinem politischen Programm her ist wohl auch der Text über die Eiserne Mauer von 1923 das bekannteste. Diejenigen, die das Zionismus-Seminar mitmachen, werden da noch einen Text von bekommen, wahrscheinlich nächstes Mal. Wo er im Grunde genommen sagt, es ist völlig klar, dass wir brauchen uns gar keine Illusionen zu machen. Die Araber werden natürlich nicht glücklich sein über unsere Einwanderung. Und von daher müssen wir eben die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Absonderungen ergreifen, um unsere Ziele zu erreichen. Und er hat dann 1925 den sogenannten Bund der revisionistischen Zionisten gegründet, aus dem dann die Likud-Partei, der ja Benjamin Netanyahu angehört, hervorgegangen ist. Menachem Begin war auf jeden Fall ein Schüler von Jabotinsky, also in dem Sinne ein Mann, der sehr viel Einfluss hatte. Er hat eine Zeit lang, einige Jahre sich in Italien aufgehalten, zur Zeit, wo Mussolini an die Macht kam, und war durchaus sehr beeindruckt von der Effizienz der Faschisten dort. Und Ben-Gurion hat ihn auch durchaus als Faschisten bezeichnet. Wir werden auch gleich in dem Text über ihn auch nochmal die Frage stellen, wie weit so eine faschistische Sicht vielleicht in seinem Roman über Shimshon zum Ausdruck kommt. Dieser Roman wird auch gesehen als ja, immer ein Gleichnis für seine Zeit. Der Roman ist 1928 geschrieben, also zur Zeit der britischen Mandatsherrschaft, wo auch schon eine Menge politischer Unruhe war. Und die Philister sind wohl die Briten, muss man sehen. Und da eben eine gewisse einerseits Absetzung und andererseits auch eine Faszination, die da ist. Und Jabotinsky war eben durchaus auch jemand, der literarisch tätig war, Fähigkeiten als Schriftsteller hatte. Und er hat diesen Roman ursprünglich auf Russisch geschrieben. Der ist dann schon ziemlich früh ins Deutsche übersetzt worden. Und nachdem ich diese Übersetzung, ich habe es erst auf Hebräisch gelesen, in einer hebräischen Übersetzung, aber ich habe dann in der Bibliothek gefunden, die deutsche Übersetzung von 1930 und daraus also einiges kopiert. Und ich habe mich eben gerade auf die Texte, die auch so ein bisschen die politischen Interpretationen für seine Zeit zeigen, konzentriert. Jabotinsky beschreibt sehr lang die Geschichte, wie Shimshon sich entscheidet, eine Philisterin zu heiraten und das Hochzeitsgelage. Und es wird auch klar, dass er vorher im Grunde genommen ein großer Freund der Philister ist, der eben dauernd mit ihnen trinkt. Und das ist auch die Spannung, er ist eigentlich Nazireer und darf keinen Wein trinken. Aber sobald er bei den Philistern ist, tut er es ja. Und man sieht so auch so einen Mann, der in zwei Seiten eigentlich gespalten ist. Wenn er bei seinen Leuten, bei seinem Stamm, bei den Danitern ist, dann hält er sich daran, dass er Nazireer ist, aber er ist eben auch von den Philistern fasziniert und wird auch von ihnen geschätzt. Aber eben als er die Philisterin, die auch einen Namen hat in seinem Roman Smadar, als er die heiratet, und das heißt ja dann auch in der Bibel, dass er da eben 7 Tage Hochzeitsfeier hat, und dort wird eben beschrieben, dass Wettkämpfe zwischen den Leuten Schimschons, das sind eigentlich so seine Füchse, in Anspielung auf die Füchse, die er ja nachher benutzen wird, um die Philister zu schädigen. Die machen Sportwettkämpfe mit den Philistern und verlieren eigentlich jedes Mal. Und man merkt, wie die ehemalige Freundschaft eigentlich zugrunde geht und die beiden jeden Tag des Hochzeitsmahles sich im Grunde genommen die beiden Seiten in größerer Anspannung gegenüberstehen. Und der Streit kommt eben gegen Ende zum Ausdruck, als Schimschon eine Rede hält, die wir jetzt hier in unserem Text haben, wo er eigentlich sagt, was er gelernt hat aus diesen Wettkämpfen und den Dingen, die in den letzten Tagen geschehen sind. Ja, das heißt dann, als Zweiter musste der Sitte gemäß Simson eine Rede halten. Er sagte: Ich danke euch für die zwei Lehren, die ihr in diesen Tagen mir und meinen Kameraden erteilt habt. Das Erste, was sie hier lernten, wird für sie nützlich sein. Früher waren sie der Meinung, beim Wettlauf seien das Wichtigste die Beine, beim Ringkampf und Steinstoßen die Arme. Jetzt werden sie wissen, dass nicht in den Armen und Beinen die Kraft liegt, sondern im Kopf. Diese, eure Schwerter, die wir vorläufig noch nicht haben, schlagen nicht deshalb so tiefe Wunden, weil Eisen Eisen ist, sondern deshalb, weil es vorher lange vom Schmied geschmiedet und lange vom Schleifer geschliffen wurde. Das wird da nicht vergessen. Und ihr und eure Kinder werdet noch einmal stolz sein auf eure Schüler. Das Zweite, was ich hier in diesen Tagen lernte, ist die Weisheit des Feldgrenzsteines. Der Eingeborene hat viele Idole. Das Heiligste von ihnen aber ist für ihn der Stein an der Furche, die sein Feld vom Feld des Nachbarn trennt. Er hat recht, nie darf die Furche überschritten werden. Die Ackerfurche ist das Pfand des Friedens. Es herrscht gutes Einvernehmen zwischen den Nachbarn, solange ein jeder bei sich zu Hause sitzt. Sobald sie sich aber zu besuchen beginnen, kommt Unglück. Die Götter haben die Menschen verschieden geschaffen und ihnen anbefohlen, die Ackerfurche zu achten. Es ist Sünde für den Menschen, jene zu vermischen, die von den Göttern getrennt wurden. Wozu braucht dann der Danite ein philistäisches Weib? Murmelte jemand mit halber Stimme. Doch Simson hörte es. Bei dem Tempel Baal-Suwufs in Ekron befindet sich ein Bienenfeld, antwortete er. Es gehen nur jene Priester dorthin zum Beten, die durch Geburt bitteres Blut haben. Weder Biene noch Wespe oder Hummel tut ihnen etwas. Solche aber sind wenige. Für andere dagegen bedeutet das Betreten des Bienenfeldes den Tod. Ich, Tajish, das ist der Name, den die Philister Schimschon geben, Schimschon, Sohn des Manoah aus dem danitischen Zorah, bin mit bitterem Blute geboren. Ich bin mitten unter euch aufgewachsen. Ich liebe euch und auch ihr liebtet mich. Wir waren Freunde und wenn ihr es wollt, so werden wir auch Freunde bleiben. Ich bin gleichsam die Hand, die Dan über die Ackerfurche hinweg Kaftor hinstreckt. Doch ist das nur eine Hand. Und auch die muss man nach dem Händedruck zur rechten Zeit wieder hinter die Furche zurückziehen. Völker aber mögen die Feldgrenzen nicht überschreiten. Dann wird Frieden sein. Friede euch, ihr Philister, meine Freunde. Arthur, der bis dahin Schimschons bester Freund war, und der Name ist wohl dem Namen Hektor nachgebildet, denn Jabotinsky stellt die Philister als Nachkommen der Trojaner dar. Arthur erhob sich. Noch ehe er begann, fühlte Simson plötzlich, jetzt, Im nächsten Augenblick wird etwas kommen, was nicht wieder gut zu machen ist. Das Ende seiner Freundschaft mit dieser schönen, gepflegten, heiteren Jugend Timnatas. Ja, noch mehr. Das Ende seiner eigenen sorglosen Jugend. Entsinnst du dich noch, Simson, dass du uns am ersten Tage des Festes ein Rätsel aufgabst? Speise kam von dem Fresser und Süßigkeit aus dem Grausamen. Heute läuft die Frist ab und ich weiß die Lösung. Unser witziger Freund, ihr philistäischen Edlen, hat uns das Gleichnis über uns selbst aufgegeben. Er hat uns sich genau angesehen und gefunden, dass wir zwar Kinder Kaphtors sind, aber unwürdige Kinder. Wir waren einmal Fresser, Eroberer, Herrscher, grausam gegen die Feinde. Jetzt aber, so dachte er, sind wir verzärtelt, verflacht und taugen nur als Leckerei, nur dazu, dass namenlose Nachbarn, Nachkommen ägyptischer Sklaven und Wüstenvagabunden, hin und wieder zu uns kämen, um zu zechen, den Tänzen zuzusehen oder sich unsere schönen Schwestern und Töchter zur Frau zu nehmen. Du hast deine Lehre erteilt bekommen, Simson. Du hast gesehen, ob unsere Jugend im Vergleich zu den Helden deiner Stadt verkümmert ist. Präge dir diese Lehre ein. Auch ihr, meine Freunde, prägt sie euch ein. Für uns wie für sie ist es nützlich, eingedenk zu sein, wer die Herren von Kanaan sind. Und noch eines, schon unsere Anwesenheit hier ist eine Bürgschaft dafür, dass wir nichts gegen die Ehe einer unserer Fürstinnen mit einem der Herrscher des benachbarten Sor'a haben. Das ist auch im Altertum vorgekommen. Auch der König von Kered und von, oder von Troja gab zuweilen seine Tochter dem Fürsten eines ihm untertänigen Gebietes zur Frau. Das ist nützlich. Das festigt die Vasallenbeziehungen, vergrößert die Ergebenheit des Vasallen gegen den Herrscher. In diesem Sinne mögen denn die Götter deine Ehe segnen, Simson, Richter Dans, eines der künftigen Erbländer Philistäers. Ja, vielleicht machen wir hier erstmal einen Einschnitt. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu? Erstmal noch nicht so aus. Also gerade diese Darstellung, die Arthur Schimschon vorwirft, dass er irgendwie Philister als ein Volk, dessen Größe nur noch in der Vergangenheit da ist, ist sicher etwas, was eben Jabotinsky auf die Briten, die eben mal ein großes Imperium waren, auch beziehen will. Ja, und dann habe ich noch eben gegen Schluss des Romans gewählt, in die das Verhalten Dalilas, die eben Simson letztlich den Philistern ausliefert und im Anschluss daran schließlich dann auch, wie der Tod Schimschons beschrieben wird. Was eigentlich hier deutlich wird, natürlich eine Interpretation ist, die so nicht im biblischen Text steht, dass eigentlich Dalila sich entscheidet, Schimschon auszuliefern, weil als sie miteinander gelegen haben, Schimschon sie plötzlich mit dem Namen Smadar anspricht. Und von daher Delilah begreift, dass er eigentlich nicht sie selber liebt, sondern in ihr seine ermordete Frau sieht. Und das ist das, was sie eigentlich nicht ertragen kann. Und da beginnt dann eben ihr Handeln, um sich an Schimschon zu rächen. Das ganze Leben lang, solange man sich seiner selbst erinnert, ein und derselben Sehnsucht zu leben, die Sehnsucht nach einem Antlitz, einer Stimme hindurchzutragen, diesen einen zu finden, zu gewinnen, seine Nähe zu trinken und dann plötzlich zu erkennen, dass du für ihn nicht du bist, dass dein Haar, deine Augen, deine Lieder und Liebkosungen ihm nur lieb sind durch die Erinnerung an eine andere, an jene selbe andere, die den ihr seit dem ersten Morgen nahm. Für das alles würde der Tod allein nicht genügen. Die Schmach bliebe ungelöscht. Der Spiegel und die Vögel und der Wind würden über sie spotten. Für Schmach gibt es nur eine Sühne, Schmach. Ihre Bewegungen waren jetzt ruhig, exakt und geräuschlos. Sie stellte sorgfältig am Kopfende des Bettes ihre kleinen Büchsen auf, tauchte den Schwamm in eine warme, ölige Flüssigkeit, strich damit über das Haar des Schlafenden, tat es wieder und wieder und fuhr behutsam mit den Fingern beider Hände in die schlüpfrig gewordene Mähne hinein. Ihre Finger bewegten sich langsam wie Raupen bis zur Haut im Nacken, auf dem Scheitel und am Hinterkopf. Dort angelangt, schmiegten sie sich an, rieben zart und gleichmäßig hin und her. Einem Uneingeweihten hätte das als Liebkosung erscheinen können. Auch Delilah selbst schien es hin und wieder, dass sie ein eingeschlafenes Kind vor sich habe, dem sie das Köpfchen streichelte. Als sie fertig war, ordnete sie alle Strähnen ebenso sorgfältig zu einem Bund zusammen, glättete sie, legte sie dann in einen Korb, holte das Lämpchen und betrachtete lange den glänzenden Schädel. Da neigte sie sich an sein Ohr und schrie, so laut sie konnte: »Simson, die Philister sind da!« Der Hauptmann wandte sich zum Eingang, streckte schon den einen Arm aus, um durch eine Handbewegung die Soldaten herbeizurufen. Aber in dem gleichen Augenblick riss Simson, fast ohne sich zu bewegen, ein Pfühl unter dem Kopf hervor und schleuderte es dem Philister in den Nacken. Simson hob den Hauptmann vom Boden auf und trat an die Zeltschwelle, ihn wie einen Schild vor sich haltend. »Legt Speere und Böcke hin, Bögen hin und zieht euch einen halben Pfeilschuss zurück, sonst breche ich ihm vor euren Augen das Genick.« Die Augen der Soldaten waren auf ihn gerichtet. Er aber musste den Ausdruck der Gesichter erkennen, um den richtigen Augenblick zu wählen, in dem er sich mitten durch sie würde ins Dickicht stürzen können. Die Sonne störte ihn jedoch heute aus irgendeinem Grunde am Sehen. Noch nie hatte ihn die Sonne so sehr behindert. Die struppige Haartolle hatte ihm sonst immer geholfen. Er schüttelte das Haupt, aber ehe er das noch tat, empfand er eine sonderbare Leichtigkeit und Kühle auf dem Kopf. Und er noch darüber erstaunen konnte, warum ihm nicht der schwere Haarschopf ins Gesicht fiel, brach der linke Unterhauptmann, einer seiner alten Freunde von 100 Zech geladen her, plötzlich in ein lautes Lachen aus und schrie: »Darum hast du also Achish getötet. Barbiermesser hat dich abrasiert.« Aus dem Halbkreis der Soldaten ertönte ebenfalls ein unterdrücktes Gelächter. Simson bewegte den Kopf hin und her, suchte zu begreifen. Und jede Bewegung des Kopfes bestätigte die gleiche unheimliche Empfindung. Seine Finger, welche die Kiefer des Hauptmannes zusammenpressten, lösten sich von selbst. Er hob die Hand zum Scheitel, hüstelte und sagte ganz ungezwungen, als hätte er sich an Freunde gewendet: »Ja, was ist denn das?« Die Antwort war ein einmütiges Gelächter der ganzen Abteilung. Jetzt war der richtige Augenblick gekommen, um auf sie loszustürzen, ihre Reihen zu durchbrechen und zu fliehen. Aber Simson rührte sich nicht, nur sein Haupt zitterte und seine Augen blinzelten. Das Gelächter war verstummt. Eine Wurfschlinge flog pfeifend durch die Luft und schlang sich ihm um die Knie. Er wurde nach vorne gerissen, wankte, wäre fast gefallen, doch bewegte er nicht die Hände und neigte das Haupt nur noch tiefer. Einen Augenblick später lag er bereits auf der Erde unter einem Berg von Soldatenleibern und wehrte sich nicht. Und es wird dann eben so beschrieben, dass nachdem die Philister Schimschon die Augen ausgestochen haben, er nochmal aus dem Gefängnis rausgelassen wird und eigentlich auf den Straßen von Gaza lebt und die Kinder dort auch mit ihm spielen. Und es kommt dann nochmal ein Abgesandter aus dem Stamm Dan, um sozusagen noch eine letzte Botschaft von Schimschon zu hören. Und das ist eine der berühmtesten Stellen aus dem Roman, eben auch aus politischen Gründen, welche Empfehlung Shimshon gibt. Teile Ihnen in meinem Namen zwei Dinge mit, zwei Worte. Das erste Wort lautet Eisen. Sie sollen Eisen sammeln. Sie sollen für Eisen alles hergeben, was Sie haben. Silber und Weizen, Öl und Wein und Herden, Frauen und Töchter. Alles für Eisen. Es gibt nichts Kostbareres auf der Welt als Eisen. Das zweite Wort können Sie jetzt noch nicht verstehen. Aber Sie müssen es verstehen und zwar bald. Das zweite Wort lautet einen König. Sage das Dan, Benjamin, Juda, Ephraim. Einen König. Ein Mann wird Ihnen das Zeichen geben. Und Tausende werden auf einen Schlag die Hand erheben. So ist es bei den Philistern. Und darum sind die Philister die Herren Kanaans. Simson wischte sich sorgfältig den feuchten Handrücken und sagte zu ihm: Ich habe es mir anders überlegt. Nicht zwei, sondern drei Vermächtnisse teile ihnen in meinem Namen mit. Sie sollen Eisen sammeln, sie sollen einen König wählen und sie sollen lachen lernen. Und das Ende Schimschons erzählt Jabotinsky dann in Form eines sogenannten Briefes nach Memphis, eines Ägypters, der zu Gast war bei dem Gelage, das zu Ehren Dagons gehalten wurde und der so als Außenstehender die Ereignisse beschreibt. Der Gottesdienst war schon längst beendet. Die Sonne begann sich eben erst zu neigen und wir verspeisten im Tempel würzige Süßigkeiten und tranken dazu einen ganz erträglichen Wein örtlicher Herkunft, als plötzlich Willkommensrufe erklangen und ich im Mittelgang zwischen den Bänken den bemerkenswertesten Mann erblickte, den ich je in meinem Leben zu sehen bekommen habe. Ich schrieb dir schon von meiner früheren Reise und erzählte dir dann auch mündlich, dass Philister meines Erachtens stolz war auf diesen Räuber, den Sohn irgendeines wilden Stammes, der, ich weiß nicht wo, im Vorgebirge im Osten von Philistäa lebt. Einen Räuber, der Philistäa nicht wenig Schaden zugefügt hat. Ein Widersinn, der bei uns Ägyptern undenkbar wäre, der aber mit dem sorglosen Leichtsinn der hiesigen Bevölkerung vollkommen übereinstimmt. Vor rund einem Jahr jedoch ist sogar den Leuten hier die Geduld gerissen. Man nahm den Räuber gefangen, aber wiederum ein Zug, unverständlich für uns, die wir in der strafenden Strenge Ägyptens erzogen sind. Man richtete ihn aus irgendeinem Grund nicht hin, sondern stach ihm nur die Augen aus und ließ ihn auf freien Fuß. Und so wurde er allmählich von neuem zum gern gesehenen Gast auf allen Festen Gazas. Du erinnerst dich gewiss unserer gemeinsamen Bekannten, die wir wegen ihrer Schönheit Königin Nofri nannten, obwohl sie fremdländischer Herkunft war und die vor etwa 2 Jahren aus Memphis verschwand. Hier lebte sie, wie sich erwies, unter einem anderen Namen. Aber ich erkannte sie sofort. Das ist Delilah. Und die tritt jetzt eben hier auf. Das Gespräch wurde von dem Weib begonnen. Du verstehst dich darauf, Rätsel zu stellen, Simson. Verstehst du aber auch Rätsel zu raten? Worauf er nach einer Weile Schweigens mit einem Lachen antwortete: Was hast du für Rätsel, Schöne? Selbst das Muster blauer Äderchen auf deinen Schenkeln ist für niemanden ein Rätsel. Jedermann hat es gesehen. Das rief wieder ein allgemeines Gelächter hervor, und das Weib erbleichte stark. Nichtsdestoweniger aber rief sie noch lauter: Nein, ich habe für dich ein anderes Rätsel. Was ist das? Aus dem Fresser kam Süßigkeit, aus dem mächtigen Zeitvertreib, aus dem Vernichter ein Narr. Als er diese Frage hörte, deren erniedrigender Sinn selbst mir klar war, erbebte er am ganzen Körper. Seine Stimme aber klang ganz ruhig, als er ihr antwortete: Selbst in der süßesten Leckerei ist ein Gift verborgen. Genau ebenso, wie sich hinter der Liebkosung einer Buhlerin oftmals Verrat verbirgt. Hier hast du noch ein Rätsel. Aus der Verstoßenen ging eine Siegerin hervor Und die Augen, welche sie einstmals mit Verachtung anblickten, werden nie mehr irgendetwas ansehen. Kennst du die Lösung dieses Rätsels? Worauf er sofort antwortete und ruhig antwortete: Ich kenne sie, habe sie gehört. 5.500 Silberlinge, eben das Geld, das Delilah bekommen hat, um ihn zu verraten. Sie schüttelte jedoch den Kopf und sagte sich vorneigend: Nein, du hast es nicht erraten. Die Lösung dieses Rätsels ist eine andere. Es ist mein Name, Eleonar. Das ist die Halbschwester Smadars, die im Grunde genommen Arthur, dem Freund Shimshons, das Rätsel, so wie er es dargestellt hat, gelöst hatte. Und wieder bin ich zu wiederholen gezwungen, dass dieser Räuber sich als der beste Schauspieler erwies, den ich jemals zu beobachten Gelegenheit hatte. Er stellte in seinem Gesicht alle Anzeichen einfältiger Hilflosigkeit dar und sagte schließlich: Elinoir, wer ist denn das? Ich entsinne mich nicht. Bei dieser unerwarteten Antwort wankte das Weib genau so zurück, als hätte man sie ins Gesicht geschlagen, und drückte die Hände an ihre entblößte Brust. Nach einem Augenblick aber presste sie in größter Überwindung die Lippen zusammen, wandte sich nach den inneren, hinteren Säulenreihen des Tempels um und winkte von dort jemanden zu sich. Hierauf lief eine nubische Sklavin herzu, auf deren Armen ich so etwas Ähnliches wie ein Bündel erblickte, das in ein durchsichtiges weißes Gewebe gewickelt war. Das Weib nahm mir das Bündel aus den Armen und rief, sich wieder an den Gefangenen wendend, aus: Und jetzt löse das dritte Rätsel. Indem sie diese Worte aussprach, wickelte sie schnell das Gewebe auf und holte daraus ein nacktes kleines Kind hervor, das etwa 3 bis 4 Wochen alt sein mochte und, offenbar aus dem Schlaf geweckt, sofort laut zu weinen begann. Sie hielt es dicht vor das Gesicht des Gefangenen und schmiegte seine Händchen an die bärtigen Wangen des Riesen. Darauf fragte er, jedoch bereits nicht mehr mit seiner früheren spotterfüllten Stimme, sondern so wie ein Mensch spricht, der von heftiger Gefühlswallung ergriffen ist: Wessen Kind ist das? Das Weib aber lachte und antwortete ihm: Rate, es wird tapfer und mächtig werden wie sein Vater. Und ich, deren Milch zu Gift geworden ist, werde es lehren, das Volk seines Vaters zu hassen. Und aus dem Richter und Beschirmer wird ein Feind und Vernichter hervorgehen. Da ertönte aus der Kehle des Riesen ein für mich sonderbares Gurgeln, das wenig Ähnlichkeit hatte mit menschlichen Lauten. Doch plötzlich legte sich seine Erregung, ein Lächeln zeigte sich von neuem auf seinem Gesicht, und er sagte mit seiner früheren Stimme, obwohl außerordentlich laut und langsam: Jetzt erratet alle dieses letzte Rätsel Simsons. Zu Lebzeiten erschlug er viele, noch mehr aber in der Stunde des Todes. Wer ist das? Da plötzlich, alle diese Stimmen der Warnung, des Schreckens und Zornes übertönend, ganz deutlich vernehmbar der Schrei jenes Mannes erschallte, ein Schrei, wie ihn sich in dieser Kraft niemand vorstellen kann und dennoch bis jetzt in meinem Ohr klingt. Mit euch zusammen gehe zugrunde meine Seele. Er packte den Opferaltar unten an, eine Last, die ihrem Aussehen nach die Tragkraft mehrerer Büffel überstieg, und schleuderte ihn, nachdem er ihn ziemlich hoch über den Kopf erhoben, gerade in jene Richtung, von wo inmitten der wieder eingetretenen Stille das Weinen des Kindes erklang. Und ehe noch der Opferaltar inmitten des Krachens und Schreiens auf das Weib mit dem Kinde und die neben ihnen Stehenden niederstürzte, stoben von dem Altar nach allen Seiten zahllose rotglühende Kohlen auseinander. Ja, soweit die Beispiele aus dem Roman. Bevor wir uns eine Interpretation von einem israelischen Forscher ansehen, was haben Sie selber für Eindrücke oder auch Nachfragen? Brigitte.
Kannst du was dazu sagen? Wie bekannt war das Buch? Wie ist das rezipiert worden? Ist das eingegangen in die israelische Seele und wohnt da bis heute?
Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was sozusagen jeder Israeli gelesen hat, aber ich denke schon, dass es relativ bekannt ist, und es ist auch vor ein paar Jahren neu ins Hebräische übersetzt worden. Also auch die, denn das Hebräische hat sich ja auch seit den 1930er Jahren viel geändert, und von daher hatte man wohl das Gefühl, dass es nötig ist, eine neue Übersetzung zu machen. Und ja, also auf galt offensichtlich auch als wichtig genug, um das nochmal neu zu übersetzen. Und es sind sicher zumindest einige Stellen, wie eben gerade das Testament Schimschons, das sind Dinge, die wohl auch den Leuten bekannt sind, die nicht den ganzen Roman gelesen haben. Und es ist schon, also ich meine, es ist ein Roman mit einer klaren politischen Botschaft, aber es ist durchaus, und das konnte man jetzt bei all dem Kurzen, was ich zusammengeschrieben habe, weniger sehen, er hat durchaus eine literarische Qualität. Und auch mit sehr vielen Einzelheiten, eben wie er Schimschon darstellt, und auch gerade dieses, ja, im Grunde genommen, dass er ein Mensch mit zwei Seelen ist, muss man fast sagen, das kommt sehr, sehr stark raus. Und noch ein Grund, warum ich gerade die Stellen am Schluss gewählt habe, da fiel mir also auf, dass für Jabotinsky sind das natürlich alles nicht Wunder, dass eben Schimschon diese besondere Kraft als Nasir hatte und die verliert durch das Scheren seines Haares, sondern es wird ja eigentlich hier, dass es die Demütigung ist. Die Demütigung ist es, was sowohl Delilah dazu bringt, dass sie Schimschon verrät, als auch das Gelächter, eben die Demütigung der Soldaten, die ihn gefangen nehmen wollen, die es ihm eigentlich unmöglich machen, sich zu retten von der Gefangennahme. Und es ist dann auch die nochmals die provokativen Fragen Delilahs bei dem Gelage, die ihn dazu bringen, alle um ihn herum zu töten. Und das war schon irgendwo was, was mich auch so ein bisschen an den typischen israelischen Charakter erinnert hat, dass man nichts weniger ertragen kann, als gedemütigt zu werden. Und ich denke, das ist gerade für das, was wir im letzten halben Jahr erleben. Es waren nicht nur die Morde des 7. Oktober, sondern es waren auch das Gefühl der kollektiven Demütigung, das die enorm heftige Reaktion hervorgerufen hat. Und dieses Jahr eben auch bei Jabotinsky so konsequent dargestellt zu sehen, dass das eigentlich das ist, was alles in den Untergang bringt, fand ich schon enorm spannend und ja, irgendwo auch aktuell.
Ja, aber wie verstehen wir an für sich, dass Schimschon hier auch bereit war, ich unterstelle jetzt mal, sein eigenes Kind zu töten? Und das ist in allen Einzelheiten beschrieben.
Das ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen, was er bei seiner Rede, bei seiner ersten Hochzeit sagt: Wir können eigentlich nicht miteinander leben. Und dass vielleicht auch dieses Kind von ihm und Delilah, sozusagen aus zwei verschiedenen Völkern, gezeugt, dass das auch keine Zukunft haben kann. Das mag auch dahinter stehen. Und zeigt sicher nochmal, also ich meine, auch in der biblischen Geschichte ist die Szene ziemlich brutal, denn das sind ja auch Frauen und Kinder, die mit umkommen, aber dadurch, dass er hier eben sein eigenes Kind und seine Geliebte, von der es ja ausdrücklich ja geheißen hat vorher, er liebte sie, dass er sie tötet, zeigt eben auch nochmal was von dieser Zerstörung, die seine Verletzung mit sich bringt. Und das ist auch nochmal, die Stellen konnte ich nicht auch noch mitnehmen, dass Schimschon also wirklich als kinderlieb beschrieben wird, dass er in diesen letzten Monaten, wo er dann auch in Gaza eigentlich am Stadtrand lebt, dass er immer mit den Kindern spielt. Das stärkt das, zeigt das Ganze auch nochmal ein Stück stärker.
Ja, für mit den Kindern spielte oder eher den Kindern als Spielzeug diente.
Wohl beides, aber schon etwas, was er auch selber genossen hat. So wie er auch hier beschrieben wird, wie eben als sie ihm das Kind reicht, ja, dass er da offensichtlich auch von einem großen Gefühl ergriffen wird. Also er mag Kinder, das ist ganz keine, überhaupt keine Frage in der Darstellung vom Roman. Die Kinder werden auch nicht so, also ich meine, natürlich spielen sie mit ihm, aber nicht so, dass sie ihn sozusagen als Blinden verspotten oder so, sondern sie mögen ihn einfach als jemanden, der für sie Zeit hat und mit ihnen ist. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte einmal auf diese Grenzsteine zu sprechen kommen. Also ich verstehe, also Grenzsteine, die hießen ja hier bei uns auch im Mittelalter, Spätmittelalter Scheide. Also da wurde geschieden. Und ich verstehe ihn so, ja, es gibt keine Möglichkeit des Zusammenlebens, sondern hier die Araber, hier die Israelis und es gibt, also so verstehe ich das.
Ja.
So zwischendurch kann man sich mal die Hand reichen über die Furchen hinweg, aber zieht dann die Hände auch wieder zurück. Und es gibt keine, also verstehe ich das, es gibt kein friedliches Zusammenleben, das gibt es gar nicht. Oder überinterpretiere oder
Nein,
fehlinterpretiere.
ich denke, Sie haben genau den
Ja,
Punkt
ja.
getroffen. Und er sagt, der Friede ist nur, wenn man getrennt ist. Also zumindest tötet man sich da nicht gegenseitig. Das ist genau das, was in seinem bekanntesten politischen Text über die Eiserne Mauer kommt. Das heißt nicht umsonst, die Eiserne Mauer. Der ihm sagt, weil die Feindschaft da ist, können wir nur getrennt leben. Und er schreibt dann schon irgendwo, wenn dann irgendwann die Araber begriffen haben werden, dass wir halt nicht gehen werden, dann können wir vielleicht auch anfangen, Zugeständnisse zu machen. Aber fürs Erste haben wir keine andere Wahl, als diese Mauer aufzurichten, und zu sehen, dass wir in Sicherheit wohnen und von ihnen getrennt sind. Das ist bei ihm nicht rassistisch, aber es ist sozusagen eine Einschätzung, die eben sagt, und da war er vielleicht realistischer als manche andere Zionisten, zu sagen, wir können nicht erwarten, dass die Araber glücklich sind, dass wir gekommen sind in unser Land, und zu sagen, es ist völlig normal, dass sie gegen uns sind, aber natürlich müssen wir uns davor schützen. Das ist natürlich ein sehr düsteres Bild.
Ja, obwohl man, wenn man dieses Bild, diese Grenzsteine ein bisschen runterdividiert, dann geht man ja von der Ethnie weg, in den Stamm, in die Sippe und selbst runter bis zur Familie.
Ja, also es ist auch, man könnte das in gewisser Weise auch durchaus zwischen den israelitischen Stämmen sehen. Also da sieht man schon, wie auch der Stamm Dan, dessen Anführer ja Schimschon ist, dass der eben auch durchaus gegen andere Stämme kämpft. Also in
Ja.
gewisser Weise gilt das sogar auch zwischen den israelitischen Stämmen, dass man auch da Grenzen wahren muss.
Es beeindruckt einen, ja.
Ja, es ist, denke ich, wieder, es ist ein sehr düsteres Bild, aber eben auch von jemandem, der irgendwo versucht hat, die Realität zu sehen und nicht die Augen davor zu verschließen. Ja, vielleicht sehen wir uns noch den Auszug aus dem Buch von David Fischelow, der Professor für Literaturwissenschaft an der Hebräischen Universität ist, an, der ein ganzes Buch eigentlich über die Wirkungsgeschichte von Schimschon geschrieben hat. Und eben auch ein Kapitel hat unter der Frage, ist Jabotinskis Schimschon ein Faschist? Und da geht er eben auch gerade darauf ein, dass ja Schimschon in seinem geänderten Testament sagt, und sie sollen auch lachen lernen. Während er eben vorher in dem Gespräch mit einem der Ältesten der Philister gesagt hat, wir sind das Volk mit dem hungrigen Herzen. Wir haben sozusagen noch nicht das erreicht, was wir wollen, und deswegen können wir auch noch nicht lachen. Ja, also da schreibt Fischelow zu. Wie kann man die Beschreibung, dass das Volk mit dem hungrigen Herzen nicht lacht, mit der dritten Botschaft in Schimschons Testament, und sie sollen lachen lernen, in Übereinstimmung bringen? Mir scheint, dass die Antwort in dem Herzenswunsch Jabotinskis verborgen ist, dass es dem Volk Israel gelingen möge, eine Synthese zwischen den beiden Gegenpolen zustande zu bringen. Zwischen der vitalen Kraft, dem ernsthaften und radikalen Ehrgeiz und zwischen dem Lachen und der Ironie. Das hungrige Herz zusammen mit dem Eisen und dem König können vielleicht den Sieg garantieren. Aber nur das Lachen kann eine Lebensart garantieren, die den Sieg erstrebenswert macht. Auch an anderen Stellen des Romans kann man den Gedanken der Vermischung hebräischer und philistäischer Elemente finden. Beim Hochzeitsmahl zu seinen Ehren hält Shimshon eine Rede über die praktischen Folgerungen, zu denen er aufgrund der Sportwettkämpfe und der zwischen den Philistern und den Hebräern entstandenen Spannungen gekommen ist. Eine der zentralen Folgerungen ist die Notwendigkeit einer Grenzlinie, die die verschiedenen ethnischen Gruppen voneinander trennt. Es entsteht eine paradoxale Spannung zwischen der Erkenntnis der Notwendigkeit der Trennung der Nationen voneinander und dem, was den Sprecher charakterisiert, der sein ganzes Leben lang auf der Grenzlinie gelebt hat, sie überschritten und ignoriert hat. So stellt auch am Ende der Rede einer der Philister eine ironische Frage: Wozu braucht dann der Danite ein philistäisches Weib? Es scheint, dass diese paradoxale Spannung charakteristisch für die gedankliche und rhetorische Komplexität des Romans im Ganzen ist. Der Vorschlag für eine nationale hebräische Reform und Erneuerung basiert auf der Übernahme nicht-hebräischer Modelle. In allem, was mit der Faszination von der Ästhetik der Macht verbunden ist, scheint es, dass Jabotinsky im Roman einen Hang zu faschistischer Denkweise enthüllt. Aber dies ist nur ein Teil der Geschichte. In anderen Teilen des Romans bringt Jabotinsky tiefe und interessante Gedanken hinsichtlich der Notwendigkeit und der Verpflichtung, die sich aus Verbindungen zwischen ethnischen Gemeinschaften und ihrer gegenseitigen Durchdringung ergeben, zum Ausdruck. Sowohl als tatsächlich existierendes Phänomen als auch als Ideal. An diesen Stellen zeigt sich Jabotinsky im Roman als Antirassist, als Antifaschist und als freier und liberaler Denker, fast in der Form der gegenwärtigen Multikultur. Ja, das ist so ein Versuch, eben die Spannung in diesem Roman und in dem Denken Jabotinskis zu zeigen. Sind da noch Anmerkungen, Nachfragen dazu? Frau Fichtbauer.
Ja, auf die heutige Situation bezogen. Dann wird von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, die wohl eine Illusion ist. Eine Möglichkeit, ja, einen ganz großen Staat zu schaffen für beide Ethnien. Aber wie will man das dann wirklich friedlich realisieren, indem man beiden Ethnien in diesem großen gemeinsamen Staat die gleichen Rechte gibt, sodass nicht eine Ethnie die andere beherrscht. Und das ist ein Problem. Also hier ist am Schluss gegenwärtiger Multikultur. Wenn ich das jetzt auch auf unser Land beziehe, ich bin da sehr skeptisch auch, was hier Deutschland angeht, was Multikulti angeht. Da wird es noch Probleme geben. Und ja, aber was ist die Alternative? Also jetzt diese eiserne Mauer, ja, das kann es wohl auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Es ist ganz schwierig. Ja.
Ja, und in dem Sinne bleiben die Gedanken aktuell und sowohl wer heute von Zwei-Staaten-Lösungen noch redet, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen, ob das sollen ja im Normalfall nicht zwei Staaten, die gar nichts miteinander zu tun haben sein, sondern die irgendwie miteinander kooperieren werden. Oder eben das Gegenmodell einer Einstaatenlösung, was ja eigentlich das Ursprüngliche war. Die Zweitstaatenlösung ist ja erst in den 1930er Jahren aufgrund der ganzen Unruhen und Auseinandersetzungen entstanden. Auch da ist eben die Frage, wie weit ist das möglich nach all den Verletzungen, die man sich gegenseitig zugefügt hat. Ja, in dem Sinne bleiben diese Dinge aktuell. Zeigen uns etwas, ja, von gedanklichen Möglichkeiten, die da waren und die man weiter auch ins Spiel bringen kann in ihrer Problematik und vielleicht in ihren Ideen. Ich glaube, da kann uns auch der nächste Text von Martin Buber weiterhelfen. Der ist 10 Jahre später nach Jabotinskis Roman geschrieben, im Juni 1939, in einer Zeitung hier im Land, in der Zeitung Der War, veröffentlicht worden. Und zwar war das in Reaktion auf das sogenannte britische Weißbuch vom Mai 1939, was die Einwanderung von Juden nach Palästina sehr stark eingeschränkt hat. Natürlich gerade zu einer Zeit, wo Juden verzweifelt versucht haben, aus Europa rauszukommen, was die ganze Sache noch mal ein Stück schwieriger gemacht hat. Und auch jüdischen Landaufkauf eingeschränkt hat. Und da haben viele Zionisten auch einen Verrat der Briten an der Balfour-Erklärung gesehen und eben der Irgun, die eigentlich die revisionistische zionistische Kampforganisation, die ja dann später auch von Menachem Begin geführt wurde, hat dann begonnen, Sabotageakte und Bombenanschläge gegen die Briten zu verüben, während eben die Haganah, die Hauptorganisation, die eigentlich unter der Kontrolle von Ben-Gurion stand, gesagt hat, wir bleiben dabei, dass wir versuchen, mit Verhandlungen weiterzukommen. Und da hat eben angesichts dieser ersten Terrorakte des Irgun, hat Buber eben diesen Artikel über den Pseudosimsonismus geschrieben. Ich stelle mir vor, als die Philister ein zielbewusstes, straff organisiertes, militärisch ebenso vorzüglich geschultes wie begabtes, technisch musterhaft ausgerüstetes Völkchen aus dem kretischen Kulturkreis ihren Kampf um die Hegemonie in Palästina begannen und die benachbarten israelitischen Stämme unterjochten, tat sich eine kleine Schar verwegener Burschen im Stamme Dan zusammen und verschwor sich, die Haare sich wild wachsen zu lassen, wie es aus den Tagen Deborahs von den Kampfverschwörern überliefert war, und keinen Tropfen Wein zu trinken, bis die Zinsherrschaft der Philister gebrochen sein würde. Da steht Bubers Vorstellung hinter, das habe ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt in der Fußnote gegeben, dass er in diesem Nasiräer sein Schimpschons, was haben wir letztes Mal schon gesehen, dass das nicht ganz dem, was in Numeri 6 beschrieben wird, entspricht, dass das im Grunde genommen eine Art Weihe zum Kriegshelden war. Und das versucht er eben schon im Deborah-Lied an bestimmten Versen festzumachen. Das steht hier also im Hintergrund. Da aber die nicht unmittelbar betroffenen Stämme für eine Teilnahme an einem Befreiungskrieg nicht zu gewinnen waren und nicht einmal Waffen und sonstiges Kriegsmaterial liefern wollten, bereiteten die Verschworenen einen regelrechten Guerillakrieg vor. Mal um Mal überfielen etliche von ihnen in der Mittagsglut, wenn alles ruhte, die Plätze der Philister, steckten die Felder in Brand und machten die Mannschaften, die sich ihnen entgegenstellten, mit Berserkermacht nieder. Dann verschwanden sie, ehe Hilfe eintraf, so schnell, wie sie gekommen waren. Und wie das Heldenlied von Führern zu singen wusste, die ihrer jähen, unwiderstehlichen Feuernatur halber die Beinamen Blitz, das wäre Barak, der ja mit Deborah zusammenkämpft, und Fackelweib, Deborah wird ja Eshet Lapidot, das man so übersetzen kann, genannt, erhielten, so hießen sie das Volk, wenn der Philister Abordnungen kamen und forschten, wer die Urheber des Angriffs seien, antworten, Simson, der Sohn der verzehrenden Sonne, der Löwenzerreißer hat es getan, der Sohn der verzehrenden Sonne, eben weil Schimschon, da das Wort Schemesh, die Sonne, drinsteht. Niemand vermag ihn zu fangen, denn gelänge es auch, ihn mit starken Stricken zu binden, An der Haut des Sonnensohnes werden sie wie Flachs im Feuer verbrennen. Als sie aber doch endlich übermannt wurden, wehrten sie sich noch im Sterben mit solcher Gewalt, dass sie den Philistern in ihrer letzten Stunde, in dieser letzten Stunde größere Verluste beibrachten als in der ganzen Zeit bis dahin. Das Volk in Dan aber, wie es gewohnt war zu antworten, Simson hat es getan, rief es sich nun von Dorf zu, Simson ist tot. Und die Sänger zogen hinaus in die Stämme Israels und sangen von den Taten und dem Tode des Sonnensohnes. Aber am Schluss riefen sie, wehe dir Dagon, Simson ist nicht tot. Und man lernte das Lied singen von einem Ende des Landes zum anderen. In Shiloh sangen es die Priester, als sei es ein Psalm, und riefen damit zum Kampf auf. Die im Gebirge Ephraim umherziehenden Prophetenhorden sangen es, als sei es ein Spuk des Geistes, und riefen damit zum Kampf auf. Und in Benjamin weckte es den jungen Saul aus dem Traum, der ja auch dann als König gegen die Philister kämpfen wird. Es scheint, dass es in diesem Jeschu von heute Burschen gibt, die sich einbilden, Simsonne zu sein. Als Simsons Taten gelten anscheinend bei ihnen, Minen vor Fahrzeuge legen, in denen unbekannte, unschuldige, wehrlose Leute sitzen. Häuser überfallen, in denen unbekannte, unschuldige, wehrlose Familien leben und dergleichen mehr. Sie sagen den Knaben auf der Gasse, jetzt sei die Stunde gekommen, Simsons Taten zu tun. Wenn sie Simsonne werden wollten, brauchten sie nur in ihre Schule zu gehen. Und sie finden natürlich Kindlein genug, die so etwas gern hören. Das ist so gekommen. Als wir nach einer langen Reihe von Jahrhunderten wieder in unser Land kamen, benahmen wir uns, als ob es leer wäre. Nein, schlimmer noch, als ob die Bevölkerung, die wir sahen, uns nichts anginge. Als ob wir uns nicht um sie zu kümmern brauchten. Das heißt, als ob sie uns nicht sähe. Aber sie sah uns. Sie sah uns naturgemäß von Jahr zu Jahr immer deutlicher. Wir kümmerten uns nicht darum. Wir sagten uns nicht, dass es nur ein Mittel gab, uns vor den Konsequenzen dieses immer deutlicher gesehen Werdens zu schützen. Ernstlich gemeinsame Sache mit dieser Bevölkerung zu machen. Sie an unserem Werk in diesem Land, an unserer Arbeit und ihren Früchten ernstlich zu beteiligen. Denjenigen in unserer Mitte, die es uns sagten, wollten wir nicht glauben. Wir hatten ja inzwischen in einer weltpolitischen Konstellation, in der man uns merkwürdigerweise brauchte, von einer Weltmacht das Zugeständnis des Schutzes bei unserem Unternehmen erhalten, eben in der Balfour-Erklärung. Der sogenannte Völkerbund hatte es bestätigt. War das nicht genug? Und wer uns auf die wachsende arabische Nationalbewegung hinwies, dem antworteten wir, sie sei nicht ernst zu nehmen. Oder man wird schon mit ihr fertig werden. Und dann kam alles, wie es kam. Die terroristischen Banden, da meint er jetzt die arabischen Banden mit, taten all das, was bei jenen Burschen bei uns als Simsons Tat gilt. Vielleicht gab es auch unter den Terroristen solche, die sich als Simsonne vorgekommen wären, wenn sie etwas von Simson gewusst hätten. Die Frage, wer in ihren Augen die Rolle der philistinischen Eindringlinge gespielt hätte, die Briten oder wir, mag offen bleiben. Ich vermute beide zusammen. Ich glaube nicht, dass es unter uns einen Menschen gab, der die Mordbrenner als Simsonne sah. Warum nicht? Weil die Simsonne von Angesicht zu Angesicht gegen eine wohlbewaffnete Mehrheit kämpften. Weil Metzeln nicht kämpfen heißt. Wir weigerten uns, mit Ausnahme einiger Narren in der gleichen Sprache zu antworten. Und nun stehen unsere Narren jetzt in diesem schwersten Augenblick, in dem alles von dem verantwortlichen Handeln unser aller abhängt, jetzt stehen sie auf und bereiten den neuen Pseudosimsonismus vor, indem sie die arabischen Terroristen nachahmen wollen, vielleicht mit verbesserter Technik. Was hoffen Sie zu erreichen? Der arabischen Sache half eine neue weltpolitische Konstellation. Was für eine, meint man, wird uns noch helfen? Und gelänge es, den Schein zu erwecken, dass wir den Demokratien im Kampf gegen die Diktaturen in den Rücken fallen, so wäre die Wiederherstellung einer besseren Beziehung zu England ohne Einvernehmen, mit dem wir ja hier überhaupt nicht leben und arbeiten könnten, auf absehbare Zeit verhindert. Und unsere Beziehung zu den Arabern, wir haben zumeist zwischen den Banden und dem arabischen Volk zu unterscheiden gewusst. Es ist aber nicht zu hoffen, dass die Araber auf die Dauer zwischen unseren Terroristen und dem jüdischen Volk zu unterscheiden wissen werden. Und wie sollen wir dann zur Verständigung mit den Arabern gelangen? Wer jetzt in dieser kritischen Stunde ein blindes Wüten anzettelt, droht den Yishuv nur zugrunde zu richten. Alles, was mit solcher Mühsal, mit solchen Opfern, Stein um Stein aufgerichtet worden ist, würde in dem Chaos, zu dem uns das Pseudo-Simsontum führen kann, Mauer um Mauer niedergerissen werden. Jeder Hieb, den sie gegen Feinde zu verführen vermeinen, trifft unseren eigenen Leib. Was sie treiben, ist Selbstmord. Aber nicht einer wie der Simsons, der zugleich mit sich 3000 Philister begräbt, sondern eine sinnlose Zerstörung all dessen, was hingegebene Geschlechter mit dem Opfer ihrer Lebenskraft aus diesem Boden haben wachsen lassen. Wer mordet wie sie, mordet sein eigenes Volk. Soweit Buber, den man wirklich als den ideologischen Gegenpol zu Jabotinsky sehen kann. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Herr Haller.
Wird der eigentlich noch rezipiert heute in Israel?
Das war schon damals und ist bis heute ein Problem. Buber war ja Mitglied in dem sogenannten Brit HaShalom, dem Friedensbund, der eigentlich für einen binationalen Staat eingetreten ist und dem auch mal gesagt hat, wir dürfen unsere Seele, unsere ethische Seele nicht verlieren im Kampf. Und die hatten überhaupt keine Chance. Also historisch gesehen ist es eigentlich, obwohl ja nicht Jabotinskis Richtung, sondern die von Ben-Gurion an die Macht gekommen ist, aber was das Verhältnis zu den Arabern angeht, hat sich eigentlich fast Jabotinskis Position durchgesetzt. Und in dem Sinne ist Buber also eine wirkliche Randfigur. Vielleicht auch so diese schönen Seelen, die die Realität nicht verstehen, irgendwo gesehen worden. Es gibt heute vielleicht so ein paar einzelne Leute, die überlegen, wie man aus der Situation, die wir jetzt haben, rauskommen könnten und vielleicht mal auf Buber zurückkommen, aber ich glaube, in Deutschland ist Buber viel bekannter, als es in Israel ist, in allen seinen Schriften. Und obwohl hier, also dieser Text war ja ein Text, den er auf Hebräisch geschrieben hat. Es ist ja nicht so, dass er nicht auch gerade eben zu politischen Sachen Texte hier in der Landessprache geschrieben hat, aber sein Einfluss hier, obwohl er Professor an der Universität von Jerusalem war, ist relativ gering geblieben. Bis heute.
Weil hierzulande ist ja wirklich jemand, den man kennt oder zumindest von dem gehört hat, ne, wo man zumindest ein paar Ideen kennt.
Ja, also
Das
ich
ist
wäre
in
nicht
Israel offenbar noch
sicher,
weniger
dass
der
man
Fall.
bei jedem Studenten der Geisteswissenschaften mit Sicherheit sagen könnte, dass er oder sie den Namen Buber schon mal gehört hat. Würde ich mir nicht das, die Hand für ins Feuer legen.
Aber welche Lösung schlägt Buber denn eigentlich vor?
Also sein Gedanke und von dem Brit Shalom war, einen binationalen Staat zu haben, in dem also schon eben sozusagen nicht einfach ein Staat, wo jeder Staatsbürger sozusagen die gleichen Rechte hat, sondern schon anzuerkennen, dass es zwei Nationen gibt, deren nationale Rechte auch gewahrt sein sollen, aber die eben in Frieden und wie es ja hier auch in dem Text sagt, man muss sich entscheiden, die Araber an unserer Arbeit und an den Früchten der Arbeit ernstlich zu beteiligen, eben nicht auf eine kolonialistische Weise zu sagen, wir bringen euch doch auch den Fortschritt, sondern das auf Augenhöhe zu machen. Das war irgendwo der Gedanke und er hat natürlich die Traditionen der Propheten, Dinge wie Liebe des Fremden und solche Dinge hat er natürlich reingebracht in seine Vorstellungen. Aber die galten eben in der damaligen Zeit und für viele auch bis heute als wesentlich weniger realistisch als das, was Jabotinsky gesagt hat. Brigitte.
Ja, ich finde diesen Text ja natürlich ganz wunderbar und man kann ihn ja eigentlich fortschreiben in Gedanken bis in die Gegenwart. wo es auch wieder Simsonne gibt, wenn man an die Siedler denkt, ja? Die sich ja als, ich weiß nicht, ob sie sich selber so verstehen, aber wenn man dem Gedanken von Buber folgt, könnte man sie schon als solche betrachten. Und sie tun es ja völlig uneingeschränkt sozusagen. Es wird ihnen nichts in den Weg gelegt und sie werden nicht bestraft. Von daher werden sie sich wahrscheinlich auch so fühlen.
Und natürlich auch die Tatsache, dass Shimshons Selbstmord in Gaza stattfand, ist natürlich auch etwas, was in der aktuellen Situation nochmal wieder Parallelen schafft. Wir haben nachher, oder wenn wir es heute nicht schaffen, nächste Woche noch den Text von David Grossmann, der ja auch versucht, das ein bisschen zu aktualisieren, die Bedeutung Shimshons in der heutigen Zeit.
Ja, und auch was hier gegen Ende steht, kann man noch unterscheiden, wer ist eigentlich Terrorist oder wer ist nicht Terrorist. Da denke ich natürlich auch die ganze Zeit an die Propaganda, die israelische, dass alle Palästinenser eben Terroristen sind und nicht unterschieden wird zwischen solchen, die es vielleicht sind, und dem großen Teil, der es eben aber auch nicht ist. Ne?
Ja, und da schreibt ja Buber gerade, dass wir das eigentlich normalerweise gewusst hätten zu unterscheiden, aber dass das immer mehr aufhört, diese Unterscheidung zu sehen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sehr aktuell ist. Ich denke gerade, obwohl eben Buber, wie gesagt, wenig rezipiert worden ist, mir ist es halt im Rahmen von unterschiedlichen Vorträgen in der letzten Zeit passiert, dass ich einiges von seinen politischen Schriften gelesen habe und denke, dass da eigentlich ein Potenzial wäre, das man fruchtbar machen könnte, nochmal zu schauen, was er damals gesagt hat. Herr Smith.
Ja, ich habe eine Frage bei einem Satz, und da wollte ich auch was erzählen, über was ich bis jetzt ein bisschen so gedacht habe. Denn erster, das ist der Satz, die steht da ungefähr, ich weiß nicht wie viel, 2, 4, 6, 8, 12 Seiten, 14 Seiten da oben. Wir haben zumeist zwischen den Banden und dem arabischen Volk zu unterscheiden gewusst. Es ist aber nicht zu hoffen, und das verstehe ich nicht mit dem Restzusammenhang, dass die Araber auf die Dauer zwischen unseren Terroristen und dem jüdischen Volk zu unterscheiden wissen werden. Und wie sollen wir dann zur Verständigung mit den Arabern gelangen? Den Satz verstehe ich nicht.
Ja, also
Vor
seine
allem das
Erwartung.
Stückchen, es ist aber nicht zu hoffen. Ich dachte, man sollte schreiben, er sollte schreiben, es ist aber zu hoffen.
Nein, er ist da pessimistisch.
Was?
Sein Eindruck ist, dass selbst wenn es nur einzelne Juden gibt, die als Terroristen Terrorakte verüben, die arabische Bevölkerung nicht sagen wird, okay, das sind nur einige und es gibt ja viele Juden, die anders denken, sondern dass man diese Unterscheidung nicht machen wird. Man könnte natürlich sagen, dass in dem Sinne Buber, ich weiß nicht, weniger Intelligenz, weniger Toleranz den Arabern als den Juden zuschreibt, wenn er vorher gesagt hat, die Juden waren ja im Normalfall in der Lage, das zu unterscheiden. Also es schmeckt ein bisschen schwierig, aber man kann natürlich sagen, wenn man eh schon, was von arabischer Seite natürlich ja verständlich ist, eigentlich alle Einwanderer als eine potenzielle Bedrohung ist, ist es noch mal ein Stück schwieriger, den Unterschied zwischen Terroristen und Kolonialisten zu machen.
Naja, ich muss selber denken, Frau Fichtenbauer hat gerade gesagt, wie die Situation in Deutschland ist. Ich kann selber sagen, ja, wenn ich die Geschichte der Niederlande weiß, wo ich selber geboren bin, das war 100% katholisch, und das war ein Zeit lang, Jahrhundert, Jahrhunderte lang, war das eine Art Kolonial von den nördlichen Kolonisten, Kolonisten, Calvinisten. Und da hatten wir große Unterschiede zwischen den Katholiken und
Das ist jetzt.
Calvinisten, weil da durften nämlich auch
Ich höre uns hier nichts mehr.
keine Bischöfe ernannt werden, zum Beispiel. Und dann denke ich, ja, wie ist dann die Veränderung jetzt in den Niederlanden gekommen? Ist das, weil wir jetzt alle säkularisiert sind? Weil das hat echt ganz lange eine Feindschaft gegeben. Also es waren beide Christen, aber die haben einander auch lange nicht lange nicht verstanden. Ich kann das noch viel länger ausdauern, was ich erlebt habe, wo ich geboren bin und wo ich lange im Norden gelebt habe, wo es dann echt eine Grenze gab zwischen, buchstäbliche Grenze zwischen den Calvinisten und die Katholiken, wo meine Mutter nicht über die Grenze durfte zu den Calvinisten. Also ich denke, die Gedankengang oder Gewohnheit oder die wie man lebte, ist nicht so viel anders als was jetzt in Israel passiert, so die Unterschiede.
Ja, in Nordirland war das ja auch wirklich ein
zum Beispiel blutiger auch Kampf. Ja. Da habe ich auch gearbeitet.
Peter, Peter, ja. Kommst du mal bitte?
Und ich denke auch Deutschland, das ja im Zuge des 30-jährigen Krieges war ja auch lange ein Land, was eigentlich konfessionell geteilt war. Und das ist noch, hat auch Jahrhunderte gedauert, bis man als Katholiken und Protestanten wirklich miteinander leben konnte. Also das sind, in dem Sinne ist das durchaus nicht nur ein israelisches, palästinensisches Problem.
Genau. Vielleicht ist es etwas mehr.
Und jetzt, was ist jetzt los?
Ich weiß es nicht.
Herr Müller? Ich kann mich selbst bewegen, aber ich sehe keine
Bewegung. Frau Fichtbauer, wir hören Sie reden, aber Sie können offensichtlich uns nicht hören.
Ich kann es nicht sagen. Also hier sehe ich, das funktioniert. Das liegt also nicht an der Übertragung.
Sie können uns nicht hören,
Frau Fichtbauer. Das ist jetzt schon seit 2-3 Minuten.
Ich kann.
Offensichtlich nicht.
Ich kann dir nicht helfen.
Frau Fischbauer, wir können Sie hören und sehen.
Sie kann uns nicht hören.
Die Übertragung
stoppt. Herr Müller, versuchen Sie es trotzdem.
Aber ob das alle betrifft,
das glaube ich nicht.
Das spielt jetzt keine Frage, ob das glaubst du oder nicht.
Ja. Mhm. Wie sieht denn die Geschichtsschreibung und die Literatur auf der anderen Seite, das heißt also im Moment, in der heutigen Zeit, von der arabischen, palästinensischen Seite aus, kann man denn sagen, dass da die Einstellungen, sagen wir mal, auch so selbstkritisch gesehen wird, wie hier Buber schreibt für seine Seite?
Da bin ich jetzt natürlich keine Expertin für. Wenn Frau Neuwirth heute mit uns wäre, könnte ich sie
gerne. Ja, aber welche Literatur gibt es da überhaupt über diese Moderne?
Es gibt auf jeden Fall heute palästinensische Historiker, die sich kritisch auseinandersetzen mit der prinzipiellen Weigerung, eine Teilung des Landes zu akzeptieren. Also das wird durchaus diskutiert, ob das eine sinnvolle Sache war.
Na gut, das ist Vergangenheit. Aber haben Sie eine Lösung? Also die Literatur, meine ich. Schlagen die eine Lösung vor?
Nö. Ich glaube, es ist der wichtigste palästinensische Dichter ist Mahmoud Darwish, der schon vor über 10 Jahren verstorben ist. Ich glaube, da geht es einfach noch mehr um das Verarbeiten, ist mein Eindruck, zu sehen, was einen getroffen hat, die Veränderungen in der arabischen, palästinensischen Gesellschaft, die das mitgebracht hat. Es ist heute insgesamt, das ergeben Meinungsumfragen in der palästinensischen Bevölkerung, in der Westbank ergibt sich eine Verlagerung in der jüngeren Generation von einer Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung zu sagen, wir sehen das nicht mehr, dass das realistisch ist und würden daher in einem Staat unsere staatsbürgerlichen Rechte einfordern. Das ist eigentlich was so langsam wohl in der jüngeren Generation die Oberhand und zu gewinnen scheint und auf jeden Fall unter den palästinensischen Intellektuellen und Denkern, die in der Diaspora in Europa, in Amerika leben. Die sagen das schon lange. Herr Schobes. Herr Schobes? Können Sie sich...
Ja, jetzt, Jetzt ist sogar das Mikro an.
Genau.
Ich war im letzten Sommer in Krakau auf dem jüdischen Kulturfestival und da habe ich mehrere Vorträge, engagierte Vorträge gehört, die eigentlich in die Richtung gingen als Vorschlag, was man jetzt machen müsse, so als ob er Buber kennt. Das war einer, der aus Amerika nach Israel gekommen war. Ich werde mal rauskriegen, wer das war. Es ist ein Journalist und Autor. Ich versuche das rauszufinden.
Ja. Unter amerikanischen Juden ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Buber kennt, sicher größer als unter israelischen.
Er lebte in Israel.
Buber ist kurz nach der Reichspogromnacht nach Israel, nach Palästina, Mandatspalästina eingewandert. Er wäre sicher nicht eingewandert, wenn die Nazis nicht gewesen wären. Er hat schon versucht, obwohl er eine gewisse Form von Zionismus ja hatte, aber für ihn war eben schon die deutsche Kultur ganz wichtig und er hat ja auch alle seine wichtigen philosophischen Werke sind auf Deutsch geschrieben, zwar auch ins Hebräische übersetzt, aber er hat eben auf Deutsch geschrieben, aber nach dem 9. November 1938 hat er auch keine Zukunft mehr für sich in Deutschland gesehen und ist dann eingewandert, hat in Jerusalem gelebt, war ja auch Professor noch an der Hebräischen Universität, hat auch in der Erwachsenenbildung gelebt und ist 1965 in Jerusalem gestorben. Frau Fichtbauer, melden Sie sich oder sind Sie noch
Ja, geht's?
Jetzt kann man, Sie konnten uns nicht mehr hören, obwohl wir Sie hören konnten.
Das ist so. Aber scheint ja jetzt in Ordnung zu sein. Mit der Hilfe meines Mannes, ja. Zwei Anmerkungen oder zuerst mal eine Frage. Trifft es zu, dass eine Mehrzahl der Israelis keinen einzigen Araber kennen? Also das wird behauptet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt ja nun auch die israelischen Araber. Also stimmt das wirklich, dass es wirklich ein großer Teil keine nur Kontakt zur eigenen Ethnie haben? Und dann eine Erfahrung. Wir hatten einen jungen Israeli zu Besuch, der verletzt war. Er berichtete, dass er in ein Auto gestiegen war, nicht erkannt hatte, das kann man ja auch vom Ausland her gar nicht, dass es sich um einen Araber handelt, der ihn wohl Böses antun wollte. Er hatte sich dann aus dem Auto rausgestürzt, war noch verletzt, das konnten wir sehen. Jetzt nochmal zu meiner ersten Frage. Gibt es wirklich viele, die keinen Kontakt oder keinen einzigen Araber kennen, und zwar in Israel. Stimmt das?
Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, was man kennen nennt. Ich würde ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Mehrheit der jüdischen Israelis keine Araber auf der Ebene von Freundschaften oder engen Kontakten kennt. Das würde ich schon ziemlich vermuten. Man muss ja auch sehen, also die arabischen Israelis sind 20% der Bevölkerung, also gar nicht mal so wenig. Aber normalerweise lebt man ja in getrennten Ortschaften. Es gibt nur ganz wenige Städte in Jerusalem, Tel Aviv mit dem Anhängsel von Jaffa, Haifa, Ramle, Lut, noch 5 Städte mehr, die sowohl eine arabische als auch eine jüdische Bevölkerung haben. Normalerweise lebt man getrennt. Dazu kommt, dass auch unser Schulsystem getrennt ist, weil wir ja einen arabischsprachigen und einen hebräischen Zweig haben, abgesehen von etwa 7 bis 9 Privatschulen, die ein gemeinnütziger Verein gegründet hat, in denen zweisprachig unterrichtet wird. Das heißt, im Schulsystem trifft man sich normalerweise auch nicht, sondern erst in der Universität, also nach dem Abitur. Andererseits, also zumindest in Städten, wo es eben eine arabische Minderheit gibt, gerade in Jerusalem, sind natürlich oft die Palästinenser das Dienstleistungspersonal, also alle unsere, die Müllabfuhr besteht so gut wie nur aus Palästinensern, die Kellner, das Personal in Hotels und in dem Sinne, also dass man in dem Geschäft einen palästinensischen Verkäufer oder jemanden, der einem die Ware nach Hause bringt, hat die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch oder dass man einen arabischen Taxifahrer trifft. Und natürlich ist es auch besonders stark im Gesundheitswesen, denn von den Palästinensern, die studieren, studieren überdurchschnittlich viel im medizinischen Bereich. Es sind, ich glaube, 40 bis sogar mehr Prozent der Apotheker und Apothekerinnen in Israel sind arabische Staatsbürger. Also in Jerusalem kann ich in keine Apotheke gehen, wo nicht mindestens einer der Apotheker Palästinenser sein wird. Das ist also, und auch ich habe hier direkt gegenüber bei meiner Wohnung eine Apotheke, die leitende Apothekerin ist Palästinenserin aus Ost-Jerusalem. Also in dem Sinne begegnet man sich ja und auch viele Ärzte, Krankenschwestern. Gerade wenn man im Notfall am Schabbat ins Krankenhaus kommt, kann man ziemlich sicher sein, dass man einen palästinensischen Arzt haben wird. Und man kann auch natürlich als Patient im Krankenhaus mit hoher Wahrscheinlichkeit im selben Zimmer auch in Jerusalem zumindest oder auch vielleicht in Haifa eben auch einen Palästinenser neben sich im Bett legen haben. Also in dem Sinne kann man nicht sagen, man hat noch nie jemanden gesehen, aber dass es wirklich zu einem menschlichen Kontakt, dass man sich inhaltlich austauscht, das ist eine Sache, die schon wesentlich seltener ist.
Ja, ich wollte da noch was
Herr Smith.
Ja, hinzufügen in dem Sinne von was heißt inderdaad kennen? Ich sehe regelmäßig oder lese regelmäßig in Niederländisch und Deutsch und andere Sprachen berichten über Freundschaften und Zusammenarbeit von Juden jüdische Israelier und Palästinenser Israelier oder von der einen Seite oder anderen Seite in den Westbank oder in Gaza. Im Moment denke ich, eine niederländische Überlebende, die 3 Jahre war oder 4 Jahre am Ende der Krieg, die jetzt schreibt von zwei Journalisten, einer aus der Gaza und einer aus Israel, also jüdisch, der eine und der andere palästinensisch, der eine Stiftung aufgerichtet hat, die heißt, glaube ich, Beyond the Wall. Und dieser israelische Journalist, palästinensische Journalist hat jetzt, glaube ich, 23 Mitglieder seiner Familie verloren in der letzten halben Jahr. Und wie es jetzt mit dieser Gruppe und ihrer Initiative geht, weiß er nicht. Aber ich weiß auch, es gibt mehrere solche Initiativen in Israel. Also
ja, es gibt diese
das Punkt ist, was ich sagen wollte noch, von was diese Frau geschrieben hat, ist, dass sie versucht, Menschen, auch ihre eigene jüdische Familie in Israel, ein bisschen zu versuchen, dass man nicht per se wählen muss, ich bin gegen die Israeliten, Palästinenser und für die Juden oder für die Palästinenser und gegen die Juden. Also, dass man auch einen Standpunkt nehmen kann in der Mitte. Und das ist, was ich höre auch, das, was sie versucht, sie war letzten Sonntag auch auf dem niederländischen Fernsehen, Chaya Polak heißt sie. Also das war so beeindruckend und ich lese jetzt in das Buch von in einer Zeitung Andere Zeiten, es kommt aus Hamburg, wo man sagt, wir können das Leid auf beide Seiten sehen. Und ich denke, das wollte sie, diese Frau, diese jüdische Überleber von dem Zweiten Weltkrieg auch eigentlich sagen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit und das macht es so schwierig, weil das ist jetzt mit Ukraine ist das genau so. Man kann es entweder dafür, dass Ukraine sich übergibt oder man ist dafür, dass sie streiten. Und diese Schwierigkeit, das lebe ich auch bei, wenn wir das noch lesen würden, bei Grossmann. Mhm. Die sagt das auch. So verstehe ich immer. Also das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit hier drin.
Ja, also natürlich gibt es Einzelne und auch Organisationen, die wirklich versuchen, eben auch Begegnungen zu schaffen, auch die gemeinsam demonstrieren jetzt und die durchaus auch versuchen, das in der jetzigen Situation durchzuhalten. Und es ist auch ganz wichtig, aber man muss dann sozusagen, wenn man es prozentual sieht, sind es natürlich geringe Zahlen. Das, da denke ich, ist die Gesamttendenzen sind da schon anders. Ja, also wir sehen, wie aktuell Schimschon wird. Ich glaube, wir sehen uns noch die beiden Gedichte, die mit 1948 zu tun haben, und lassen dann wahrscheinlich Grossmann für nächstes Mal. Also eben Fischelow bringt eben auch einige Darstellungen dazu, wie Schimschon eben im Krieg 1948 um die Errichtung des Staates Israel wichtig geworden ist. Und er schreibt dazu, zur Zeit des Befreiungskrieges kristallisierte sich die Gestalt Schimschons im kollektiven israelischen Bewusstsein als mythische Gestalt eines nationalen Kämpfers, während die Philister mit den zeitgenössischen Feinden, den Arabern, identifiziert wurden. Der Grund für das Ausmaß, das die Gestalt Schimschons im kollektiven israelischen Bewusstsein Ende der 40er Jahre bekam und für die wichtige Aufgabe, die sie später im System der Symbole und Gestalten der IDF erfüllte, ist zweifellos das Gedicht Uri Avineris »Lied der Füchse«, von dem eine Fassung in seinem Buch »In den Feldern der Philister« 1948 erschien. Ja, ich denke, manchen von Ihnen ist sicher Uri Avineri noch bekannt, der ja in Deutschland, in Westfalen, wenn ich mich richtig erinnere, geboren war, während der Nazizeit als Junge eingewandert ist in Palästina, dann eben im Krieg 1948 in den Feldern der Philister in der Küstenebene gekämpft hat und ja später zu einem ganz führenden Friedensaktivisten geworden ist, der Yasser Arafat getroffen hat, als nach israelischem Recht noch verboten war, sich überhaupt mit PLO-Leuten zu treffen, der auch als Anfang der 2000er Jahre Arafat belagert war, in Ramallah auch dorthin gegangen ist und der eben ganz konsequent immer die Zwei-Staaten-Lösung bis zu seinem Tod vor einigen Jahren verfochten hat. Und da sieht man eben, der hat eben auch einen Weg durchgemacht und hat sich 1948 als junger Soldat durchaus auch auf den Spuren Schimschons gesehen. Und eben, also Fischelow schreibt hier noch weiter, das Gedicht wurde von Avineri mitten im Unabhängigkeitskrieg an der südlichen Front geschrieben und wurde der motorisierten Kommandoeinheit der Givati-Brigade, die von ihm auch ihren Namen bekam, Einheit der Füchse, gewidmet. Also das Buch gibt es, wie gesagt, auch in deutscher Übersetzung, war mir aber nicht zugänglich, von daher habe ich selber versucht, das zu übersetzen. 4-4 auf dem galoppierenden Jeep und das Lied bricht aus dem Herzen hervor. Und der Pfad auf ihrem Weg tanzt und singt, dies ist der Pfad, der zum Feind hinführt. Die Füchse Schimschons breiten sich wieder im Raum aus und tragen die Flamme in der Nacht. Von Gaza und bis Gat ist wieder ausgebrochen dieser Kampf für die Freiheit Israels. Hört Ägypter das Lied Schimschons. Er verkündete den Philistern das Ende. Hört gut zu dem Maschinengewehr, der Handgranate, das Todeslied für die der Eindringlinge Armee. 4-4 zum tobenden Kampf. Leise summt die Maschine. Von neuem spuckt das Maschinengewehr das Feuer. Aber das Feuer ist alt, uralt. Ein weiterer interessanter Berührungspunkt zwischen der Gestalt Schimschons und den Kriegen Israels kann man in dem Gedicht Schimschonim, das war also die Pluralform von Schimschon sozusagen, von Chaim Guri, einem der wichtigsten israelischen Autoren, dessen Grunderfahrung der Befreiungskrieg war, finden. Diesmal handelt es sich um ein Gedicht, das 1968 veröffentlicht wurde, das heißt ein Jahr nach dem großen Sieg im Sechstagekrieg. Das Gedicht bringt Identifizierung mit und auch Wertschätzung der Gestalt Schimschons als symbolischen Vertreter der Soldaten der IDF zum Ausdruck. Guris Schimschonim sind von allen Schwierigkeiten befreit, an denen der biblische Schimschon litt. Sieh, da kehren die Schimschonim zurück und die Tore Gazas auf ihren Schultern. Sie ziehen vorbei, ein Lächeln neben blinden Schildwachen. Sata, Wind, Grillen. Sie, da kehren die Shimshonims, ihre Delilahs zu ihren Füßen, bewegen sich entlang meiner Allee. Ich bin wach. Siehe, da kehren die Shimshonim zurück, schreiten barfüßig und leicht auf der Straße, keine Stimme und kein Brand. Siehe, da kehren die Shimshonim zurück, die Frösche des Shurek-Tals in ihren Ohren. Sie gehen dahin, immer gehen sie dahin. Wann habe ich das letzte Mal Tore getragen? Siehe, da kehren die Shimshonim zurück und das Fleisch des Gelages in ihren Zähnen. Die Kiefer zerrissen und die Rätsel gelöst. Mein erstes graues Haar. Siehe, da kehren die Shimshonim zurück, keine Nägel in ihren Augen. Kommen zurück zu mir aus Gad mit dem Ende des Feuers. Siehe, da kehren die Shimshonim zurück im Dickicht ihrer Nächte, erleuchtet von den Feuerfüchsen. Ja, sind dazu noch Eindrücke. Das sind also wirklich zwei berühmte Gedichte, die uns schon die meisten Israelis kennen. Brigitte.
Ja, da sind in dem letzten Gedicht die Shimshonim natürlich nur noch die reinsten Helden.
Die Sieger, ja.
Ja, genau. Eben, sie haben keine ausgestochenen Ohren und es ist die Delila, die ihnen zu Füßen liegt und nicht die von der Delila verraten werden. Ja, das ist genau die Umstellung, die Chaim Guri da vorgenommen hat. Frau Fichtbauer.
Ja, also ich bin wieder fasziniert oder überrascht und fasziniert wieder, wie eine biblische Gestalt wieder in der modernen Literatur, so muss man sie ja bezeichnen, wie die wieder zum Leben erweckt wird, wie man sich an ihr orientiert. Also so etwas kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja gut, Aachen schwimmt immer voll von Karl dem Großen. Ne? Also daran orientiert man sich und ich weiß nicht was. Aber sonst so an solchen Gestalten gar nicht mehr. Ja, das ist natürlich auch jetzt wohl im Kontext ja unserer unheilvollen Geschichte dann. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendein Volk sich so an alten Helden, an alten Mythen, an Geschichten so entzündet. Also das, ich bin immer baff, also muss ich sagen.
Ich denke, das hat sicher was damit zu tun, weil ja eben die jüdische Präsenz auch 2000 Jahre lang im Land nicht so stark war, dass man zurückgreift auf die Bibel, um zu sagen, das ist unser Recht, das wir am Land haben. Und deswegen tun das auch Leute, die nicht religiös sind und nehmen das eben als Literatur, die sie weiterentwickeln. Und ja, in dem Sinne sind diese Geschichten, weil es sind auch in Kinderbüchern, also Fischeloff hat in seinem Buch auch analysiert, wie die Gestalt Shimshons in Kinderbüchern dargestellt wird. Also das sind schon Dinge, die ziemlich selbstverständlich sind. Da sucht man sich halt, weil halt, man muss sozusagen in die Zeiten jüdischer Unabhängigkeit in der Bibel oder in der zweiten Tempelzeit zurückgehen, um Beispiele für seine Helden zu finden. Und darum sind diese alten Geschichten so wichtig. Mit dem Juden in der Diaspora irgendwo in Europa konnten die Zionisten nicht viel anfangen als Vorbild. Herr Müller.
Wenn ich mal zurückgehe in die sogenannte Landgabe, waren da die Philister schon da oder kamen die erst später? Die kommen ja oben vom Norden, das waren ja die sogenannten Seevölker, also aus dem kretischen Raum. Gell?
Ja, also in der Bibel, im Buch Josua, tauchen noch keine Philister auf. Da sieht es aus, als kämen sie später. Eben, also eigentlich bei Shimshon haben wir zum ersten Mal, wo die Israeliten den Philistern gegenüberstehen. Aber historisch, archäologisch kann man wohl sagen, dass das etwa gleichzeitig ist. Beides so um 1200 rum, wo sich auf dem Bergland Stämme rausbilden, die, was auch immer sie ethnisch waren, aber sich dann als ihrer Religion nach als israelitisch erweisen und parallel dazu die Philister.
Und aber sie haben nicht gemeinsam Kanaan erobert, sage ich.
Nein, sie haben es, es hat vielleicht gewisse Zeiten gegeben, wo eben der größte Kanaan entweder der östliche Teil Kanaans mehr oder weniger unter israelitischer Besiedlung schon war und der westliche Teil unter Besiedlung der Philister. Aber das war nicht etwas gemeinsam organisiert, sondern eigentlich als Feinde. Und wir werden ja im weiteren
Verlauf
dass der Samuel-Bücher sehen, wie eben zunächst Saul ja eigentlich sein ganzes Königtum damit verbringt, gegen die Philister zu kämpfen und dann ja eben David und Goliath, das endet eigentlich erst einige Zeit nach David. Aber was schon wichtig ist, in die Philister sind ja keine Kanaanäer, da das ist auch die Bibel ganz eindeutig. In dem Sinne gilt für sie nicht das Vertreibungsgebot der 7 kanaanäischen Völker. Sozusagen, es gibt keine theologische Verpflichtung in der Bibel, die Philister zu vertreiben. Das ist ein rein, was die Sache ein Stück einfacher macht, könnte man sagen. Es ist eine reine Machtfrage. Und da ist nicht alles mit verbunden, was eben der Kampf gegen die Kanaanäer angeht. Frau Fichtbauer,
Sie haben auch... Also ich finde es ja interessant, die Philister hatten ja das Gebiet eigentlich zwischen Aschdod und Gaza, das heißt dem heutigen Gazastreifen.
Das Philisterland,
diese Pentapolis, ne? Ja.
Nein, da waren ja auch noch die Städte von Gad und Ekron, die ein bisschen mehr im Landesinneren sind.
Ja.
Und eigentlich ist es 1948 im Krieg so passiert, dass abgesehen von Gaza eigentlich gerade alle die anderen 4 Philisterstädte alle israelisch wurden. Also darum eben Aschkelon und Aschdod, die sind ja auch nach den philistischen Namen. Es gibt Kiryat Gad und es gibt ein kleines Dorf namens Ekron. Also das Ironische war eigentlich sogar, dass abgesehen von Gaza ein großer Teil des Staates Israel 1948 in der ehemalig philistäischen Küstenebene und gerade nicht im biblischen Kernland war. Darum war ja nachher der Krieg 1967 so wichtig, weil man eigentlich erst da die biblisch wichtigen Orte bekommen hat. Man hatte biblisch gesehen, man hatte Beersheba, was eigentlich nach dem Teilungsplan nicht zu Israel hätte gehören sollen, aber erobert worden ist. Und man hatte im Norden Chazor, wo wir ja die Schlachten von Deborah und von Josua hatten. Aber ansonsten alles andere, Sichem, Shiloh, alles Hebron, alles war in der jordanischen Westbank. In dem Sinne gab es eine ironische Verschiebung. Und darum heißt ja auch Avineris Buch In den Feldern der Philister, dass der Kern des Staates Israel eigentlich in dem alten philistischen Gebiet war, während das arabische Gebiet in dem alten biblischen Bergland war. Gut, Herr Schobes, ist Ihre Hand noch oben oder melden Sie sich neu?
Sie war eigentlich unten.
Okay, aber wenn Sie trotzdem noch was sagen... Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, damit wir David Grossmann noch die Ehre erweisen können von seinem Text, dass wir das ins nächste Mal rübernehmen und uns ansonsten dann mit der Geschichte, wie der Stamm Dan seine Stadt Dan bekommt, weiter befassen. Dann nähern wir uns ja dann schon so langsam den letzten Kapiteln des Richterbuches. Ja, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Danke.